Angela Merkel ist zurück, liebe Zuschauer. Die Altkanzlerin hat sich mit einem neuen Buch zurückgemeldet mit dem Titel Freiheit. Böse Zungen behaupten ja, sie hätte es auch Frechheit nennen können. Und vor der Abstimmung zum sogenannten Zustrombegrenzungsgesetz hat sie sich auch wieder in einem Interview zu Wort gemeldet und Friedrich Merz in klaren Worten kritisiert dafür, dass er die Migration nach Deutschland begrenzen will. Ja, und es ist dann tatsächlich so passiert, dass einige Fraktionskollegen von Herrn Merz nicht abgestimmt haben. Und da fragt man sich natürlich, wie groß ist der Einfluss von Frau Merkel denn heute noch in der Politik? Und mein heutiger Gast hat zeitgleich zum Buch von Frau Merkel ein eigenes Buch darüber geschrieben, ein kritisches Buch. Ich halte das hier mal in die Kamera. Merkelismus, die Kunst der flachen Politik. Und ich darf Sie herzlich begrüßen, lieber Dr. Martin Heipertz, zu diesem Gespräch.
Vielen Dank.
Ich stelle Sie unseren Zuschauern nochmal kurz vor. Sie haben ja ein sehr bewegtes Leben, Studium in den Fächern Politik, Philosophie, Wirtschaft und Theologie in Köln, Paris und an der altehrwürdigen Universität zu Oxford in Großbritannien. Sie haben promoviert im Fach der Ökonomie, sind Oberstleutnant der Reserve und haben eine lange fachliche Karriere in bedeutenden Finanzinstitutionen, also der Europäischen Zentralbank, im Bundesministerium der Finanzen und auch bei der Europäischen Investitionsbank in Luxemburg, zuletzt als Referatsleiter für Grundsatzfragen der Deutschen für die europäische Politik, Verzeihung. Also ein bewegtes Leben. Sie hatten viel mit Europa zu tun, viel mit dem Thema Wirtschaft zu tun. Und daher meine Einstiegsfrage: Warum haben Sie jetzt Ihren Fokus Ihres neuen Buchs, das ist ja im November erschienen, auf Angela Merkel gelegt? Sie hat sich doch eigentlich schon länger aus der Politik zumindest aktiv zurückgezogen.
Das Buch ist entstanden aus einer wissenschaftlichen Arbeit heraus, die sich mit der Eurokrise befasst und mit der politischen Entscheidungsfindung in der frühen Phase der Eurokrise, also unter der Verantwortung von Angela Merkel. Und uns ist dann klar geworden, dass das eigentliche Projekt war also wissenschaftlich, führt jetzt auch zu einer englischen Publikation in einem Fachverlag. Aber wir haben das dann tatsächlich nochmal herausgelöst und mehr auch auf Merkel zugespitzt in dem Zusammenhang einfach ihrer eigenen Publikation, weil mir klar geworden ist, dass man an dem Beispiel der Eurokrise exemplarisch eben sehr schön darlegen, erklären und hoffentlich als Leser auch verstehen kann, wie hat Merkel regiert, was ist sozusagen der Stil ihrer Regierungsführung, lässt sich das übertragen eben auch auf andere Entscheidungen wie Migration oder andere Beispiele, Abschaffung der Wehrpflicht, was auch immer man in den 16 Jahren ihrer Kanzlerschaft als Politikfeld betrachten will, finden wir Parallelen zwischen der Eurokrise und diesen anderen Bereichen und kann man das verallgemeinern. Aus politologischer Sicht, aber ich hoffe einigermaßen verständlich eben auch für den Leser eines Sachbuches.
Mhm. Und was sind denn oder was waren denn die Ihrer Meinung nach bedeutendsten Entscheidungen, die Angela Merkel getroffen hat und die uns auch heute noch betreffen?
Also mein Kollege May, der hat tatsächlich eine Biografie herausgebracht über Merkel, der spricht immer von den vier Sargnägeln, die sie
quasi für Deutschland
sehr erinnern. Und dem kann ich mich anschließen. Ich würde halt auch sagen, in loser Reihenfolge die Energiepolitik, ja, die sogenannte Energiewende, für mich als Offizier der Reserve natürlich auch komplett fatal, eben der Zustand der Bundeswehr, der unter ihrer Verantwortung halt komplett, die Bundeswehr ist ja sozusagen völlig entkernt worden und die äußere Sicherheit ist preisgegeben worden, vollständig. Die Migrationspolitik, also ich kann es jetzt gar nicht sozusagen von der Schmerzreihenfolge her, könnte man alles eigentlich an erste Stelle setzen, nicht wahr? Und die Staatskrise zieht sich ja auch durch völlig andere Bereiche noch hinzu. Also wir müssen gar nicht anführen jetzt den Zustand der Infrastruktur in Deutschland, die Bildungsmisere, was wir erlebt haben in der Covid-Zeit. Also ich komme auf sogar noch mehr als vier Sargnägel sozusagen. Also das müssten Sie sagen, wohin wir uns wenden und wie wir es eingrenzen wollen. Mein Punkt ist schlichtweg der, dass der Bereich, den ich am besten verstehe, ist die Eurokrise. Und die Eurokrise an sich ist auch interessant. Sie ist etwas unter den Tisch gefallen im Zuge von Migration und Covid insbesondere. Aber man kann, egal welchen Politikbereich man sich anschaut, man kann gewisse systematische Züge erkennen und verstehen. Und ich glaube, das ist für die Demokratie in Deutschland wichtig, dass wir rückblickend erkennen, was ist da eigentlich passiert, welche Art von Systembeschädigung haben wir erlitten, wie steht es um die Demokratie eigentlich bei uns insgesamt nach 16 Jahren Merkel als Kanzlerin, wie steht es um die CDU nach 19 Jahren Merkel im Vorsitz und kommen wir aus der Misere eigentlich nochmal heraus.
Wie kam es eigentlich dazu, dass Frau Merkel zur Totengräberin dann im Endeffekt oder zumindest zu derjenigen geworden ist, die diese Sargnägel eingeschlagen hat? Sie hat ja früher auch noch deutlich differenziertere und auch konservativere Positionen vertreten.
Wie ist das passiert?
Herzliche Einladung zu unserem Kapitaltag am 4. April 2025 im Raum Wiesbaden. Erfahrene Sprecher wie zum Beispiel Professor Dr. Max Otte, Volker Hellmeier und viele, viele weitere werden mit Ihnen über die aktuelle Lage am Kapitalmarkt sprechen. Wie geht es weiter mit den Aktien? Sollte man jetzt noch in Gold investieren? Und ist Bitcoin immer noch weiter auf dem aufsteigenden Ast oder sollte man bereits schon Gewinne vom Tisch nehmen? Herzliche Einladung geht raus an Sie. Alle weiteren Details und die Buchung finden Sie unterhalb des Videos.
Ich bin kein Freund davon, Merkel die alleinige Verantwortung dazu zu schustern, sondern viele, wenn nicht alle von uns, haben das auch irgendwie mit sich machen lassen. Und ich sage das auch als jemand, der 25 Jahre in der CDU war und lustigerweise just am heutigen Tag auch wieder in die CDU eingetreten ist. Aber ich war zwischenzeitlich tatsächlich draußen und habe auch parteipolitisch gegen die CDU opponiert und habe ja dann auch so ab 2016 in der Zeit davor versucht, auch innerparteilich etwas gegen Merkel zu tun. Aber ich glaube, es muss sich jeder an die eigene Nase fassen. Was hat er eigentlich alles mit sich machen lassen? Also das ist in allererster Linie, glaube ich, gilt das für die Mitgliedschaft der CDU. Die Partei als Ganze muss sich ehrlich machen. Hat das ja in weiten Teilen auch nur zähneknirschend mitgetragen, zunehmend zähneknirschend, aber sie hat es mitgetragen. Ja? Und das ist eine persönliche Verantwortung eines jeden Einzelnen, wie weit er da auch gegen eigene Überzeugungen und Prinzipien vorgegangen ist und sich quasi verkrümmt hat. Aber es geht noch weiter. Ja? Auch die Bürger als solche sind ihr ja verfallen gewesen in weitem Maße. Und viele, die jetzt im Nachhinein den Katzenjammer pflegen, waren auch nicht gerade offen für kritische Argumente und andere Ansichten. Und denen hat es auch nicht leid getan, wie verengt auf einmal der öffentliche Diskurs war. Viele merken das dann wirklich erst, wenn es sie selber betrifft. Und deswegen ist also nicht die Euro-Krise die Wasserscheide, auch nicht die Migrationskrise, sondern ich glaube, es ist kein Zufall, dass es erst die Covid-Krise war, in der viele, wie wir sagen, aufgewacht sind und auf einmal am eigenen Leib auch gespürt haben, wie schnell man eben meinetwegen in der Demokratie einschläft und in der Diktatur aufwachen kann, jetzt überspitzt gesagt. Ja. Aber wie übergriffig auf einmal der Staat wird und so. Ja. Also ich glaube, man muss als der Souverän muss sich da an die eigene Nase packen. Merkel ist verantwortlich für vieles, aber eben nicht für alles. Und wir haben, also es gibt ja diesen Spruch, um es auf einen Nenner zu bringen, jedes Volk hat die Regierung, die es verdient. Und da das ist sozusagen auf einen Satz gebracht.
Ja. Jetzt sprechen Sie ja in Ihrem Buch, so lautet auch der Titel, von einem Merkelismus, also einer Methode, einem Stil. Können Sie das genauer beschreiben? Es gab da ja so gewisse Schlagworte, die auch oft in den Medien waren, sprichwörtliche Fahnen auf Sicht. Also man wusste auch nie so ganz genau, was Merkels Position überhaupt ist. Man hatte das Gefühl, sie wartet ab. Und dann eher politologisch den Begriff der asymmetrischen Demobilisierung. Also das einfach ausgedrückt, Merkel einfach die Themen der politischen Wettbewerber geklaut hat und umgesetzt hat und da vor allem aus der linken Ecke. Also wie kann ich mir diesen Merkelismus genauer vorstellen?
Sie haben wesentliche Bestandteile schon genannt. Also diese asymmetrische Demobilisierung gehört essentiell dazu, dass ich dass die CDU unter Merkel einfach linke Positionen besetzt hat, in dem Kalkül, dass sie rechts weniger Wähler verliert, als sie links hinzugewinnt. Und was aber auch ganz zentral dazugehört, ist die Schwächung oder Umgehung des Parlaments. Und das ist übrigens interessanterweise schon in der Eurokrise der Fall. Dass also das Parlament quasi unter komplette Kontrolle der Parteien, Oligarchie, der Parteienoligarchie fällt. Der Begriff ist nicht von mir, sondern von Karl Jaspers, also aus den 60er Jahren schon. Aber sozusagen diese Parteienoligarchie zum Standard wird. Ja, dass also wirklich nur noch eine Handvoll Machthabern in den regierenden Parteien, damals eben CDU, CSU insbesondere, die parlamentarischen Vorgänge so autoritär führen und jeden abweichenden Abgeordneten disziplinieren in einem Ausmaß, was also mit der Gewissensentscheidung nicht mehr vereinbar ist. Ja.
Wie sieht diese Disziplinierung aus dann konkret?
Da müssen Sie am besten die Betroffenen fragen. Aber
wenn die was sagen.
Ja, wenn die überhaupt was sagen.
Ja.
Ja, ja. Das ist also leider so, dass Abgeordnete da wirklich mit ihrer Karriere spielen und Schwierigkeiten haben, darüber offen zu reden. Aber schauen Sie sich einfach an, wer hat schon frühzeitig gegen die Griechenlandrettung opponiert, aus den Reihen der CDU. Wer hat dagegen Stellung gezogen? Wer hat die Abstimmungen nicht mitgetragen? Und schauen Sie, was aus denen geworden ist. Das kann man, glaube ich, ganz gut recherchieren.
Die sind bei der AfD, oder?
Ja.
Ja. Oder in der Versenkung geschwunden.
Ja. Also, das ist tatsächlich Teil des Merkelismus, also eine Marginalisierung des Parlaments. Das Parlament wird entweder gar nicht befasst oder aber wird auf eine Art und Weise befasst, die eben nicht vereinbar ist mit wirklich der freien Debatte und der freien Gewissensentscheidung. Ja. Das hat auch das Bundesverfassungsgericht bemängelt. Das hat schon in mehreren Zusammenhängen festgestellt, es müssen wesentliche Entscheidungen des Regierungshandelns müssen durch das Parlament legitimiert werden. Denn wo sitzt bitte die Demokratie, wenn nicht im Parlament? Ja, die sitzt ja nicht in der Exekutive oder in der Judikative. Die Demokratie residiert quasi im Parlament. Und wenn das Parlament gar keine Rolle mehr spielt oder nur eine formale Rolle, dann ist natürlich die Demokratie schon stark geschwächt an der Stelle. Deswegen ist der Merkelismus eben auch wirklich eine Spielart der sogenannten Postdemokratie, wie die Politologen das nennen. Das geht zurück auf Colin Crouch, dieser Begriff. Also Merkelismus ist postdemokratisch, ich würde sagen sogar postparlamentarisch in unserem Fall. Er lässt die Grenzen zwischen den Parteien verschwimmen. Er sorgt für eine Art Einheitsbrei zwischen den etablierten Parteien und er maximiert das, was eben Karl Jaspers die Parteienoligarchie genannt hat. Mit allem, was an Parteienkritik ohnehin schon auf dem Tisch liegt, von namhaften Leuten wie Winkler und anderen. Und deswegen kommen hier leider eine ganze Reihe von Aspekten eines Systemversagens zum Tragen, die eben unter Merkel wirklich virulent geworden sind, aber eben nicht auf Merkel sich beschränken. Und das ist halt auch ganz wichtig. Der Merkelismus hat eben mit dem Abgang von Merkel nicht geendet. Wir finden jetzt eigentlich noch sozusagen Steigerungsformen vor, weil eben die öffentliche Zustimmung nachlässt. Glaube ich, müssen wir sehr aufpassen, dass das System jetzt nicht auch noch aggressiver wird und noch stärker vorgeht gegen abweichende Meinungen, gegen sachliche Kritik etc. Also das ist, glaube ich, die Warnung, die ich verbinde mit diesem Buch und mit meinem öffentlichen Wirken, dass ich sage, passt auf eure Demokratie. Sie ist schwer beschädigt, sie ist noch nicht tot, aber sie bedarf der Wiederbelebung. Sie bedarf der Wiederbelebung, ja.
Aber jetzt könnte man ja einwenden, sowas wie Hinterzimmerpolitik gab es ja schon immer.
Ja.
Und es wurde auch nicht immer alles offen diskutiert, gerade in der Bundesrepublik auch. Ja. Also was ist so diese neue Qualität, die dann bei Merkel reinkam?
Wie ich sagte, die Problematik der Parteienoligarchie wurde schon in den 60er Jahren von Karl Jaspers kritisiert. Aber damals und auch bis weit in die 90er Jahre hinein hatten wir eine sehr, sehr lebhafte Vielfalt an Meinungen, auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Es wurden die unterschiedlichen Positionen vertreten von unterschiedlichen Parteien. Es war relativ klar, wer steht für oder gegen etwas, ja, Atomkraft oder NATO oder Mittelstreckenraketen, was auch immer, ja, da konnte man dann drüber streiten. Und dieser Streit fand eben auch im Parlament statt. Und es gab keine wesentlichen Positionen, die nicht repräsentiert waren. Ja, aber wenn jetzt zum Beispiel eine Wählerschaft von 20%, nämlich die Wählerschaft der AfD, de facto nicht repräsentiert wird, weil man von vornherein sagt, du darfst nicht nur nicht zur Münchner Sicherheitskonferenz, sondern du darfst auch hier keine Rolle spielen. Man hat sie bis vor kurzem nicht mal im öffentlichen Fernsehen erscheinen lassen. Das ist ja dann sozusagen ein Schlag ins Kontor auch der demokratischen Legitimität. Mhm. Also das ist viel schlimmer geworden als früher.
Das sieht ja die US-Regierung anders. Also J.D. Ja. Vance hat sich ja dann separat davon mit Alice Weidel getroffen.
Zum Glück,
Da ändert sich ja auch der Wind. Von daher auch meine Frage, welche Rolle spielen solche internationalen Organisationen im Merkelismus? Also gerade auch in der Corona-Zeit hat man ja den starken Einfluss der WHO beispielsweise gespürt, wo die Entscheidungen eigentlich schon vorgegeben wurden.
Die grundlegende Einbindung in multilaterale Systeme finde ich per se nicht problematisch, sondern multilaterale Formen der internationalen Zusammenarbeit sind teilweise hochgradig effektiv auch in der Vergangenheit gewesen, insbesondere wenn es fachpolitisch war. Aber der Nachteil ist, dass man oft aus multilateralen Zusammenhängen heraus Entscheidungsfindungen bekommt und sie dorthin auch verlagert, die man dann national nur nachvollzieht. Und das geht eben auch auf Kosten der Legitimität. Und das ist übrigens eines der Grundprobleme, das sogenannte demokratische Defizit der EU. Weil die EU ist ja auch nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts keine voll ausgereifte Demokratie, obwohl sie ein sogenanntes Parlament hat, was aber nicht repräsentativ ist zum Beispiel und auch nicht die Kompetenzen hat, die ein Parlament haben sollte. Wenn ich jetzt also wesentliche Entscheidungen verlagere auf den europäischen Hof, dann beraube ich meiner nationalen Demokratie die Möglichkeit, darüber abschließend zu befinden. Mhm. Und das ist Teil des demokratischen Defizits, was wir haben. Und wenn das eben multilateral auch noch passiert in Gefilde, die im Grunde noch weniger demokratisch sind als die EU und noch obskurer und man sich die Frage stellen muss, wer hat da eigentlich das Sagen? Worauf basieren deren Entscheidungen? Wie sind die überhaupt legitimiert? Dann wird es halt tatsächlich potenziell schwierig.
Ja, es werden ja auch manchmal neue Gremien ins Leben gerufen, also wie die Innenministerkonferenz oder diese Länderkonferenz.
Die MDK,
Zuge der Corona-Politik. Und dann werden dort halt die Entscheidungen getroffen. Also das wäre dann so das Prinzip.
Absolut. Also das ist ein gutes Beispiel eben auch, was heißt Merkelismus. Was ist daran schlimmer als in der Vergangenheit? Mhm. So ein Zustand wie diese Ministerpräsidentenkonferenzen, von denen man wirklich hanebüchen das hört, wie das intern abgelaufen ist, das ist halt, das steht ja nicht mal im Grundgesetz. Ja, das kann sich in keiner Weise auf die Verfassung berufen, außer dass man sagt, ja gut, die sind halt alle auf ihre Weise gewählt worden, aber was legitimiert sie jetzt, diese Art von Entscheidungsfindung vorzunehmen? Mhm.
Wir hatten uns gerade vorhin noch unterhalten über das Verfassungsgericht. Also das sollte ja eigentlich das Bollwerk des Rechtsstaats sein, gegen auch so einen Machtmissbrauch. Da hat sich ja Merkel auch Mittel und Wege verschafft, um auf die Richterschaft Einfluss zu nehmen. Zumindest beim Richter Habert wurde das recht offen gezeigt, dass man sich gerne trifft. Wie schätzen Sie das ein?
Ich finde das sehr problematisch. Also die Nähe, die auch das Verfassungsgericht suggeriert hat durch diese Abendessen, das ist schon mehr als ein Geschmäckle. Also die Sorge, die ich hege, ist einfach, dass das Verfassungsgericht parteipolitisch beeinflussbar ist. Und das widerspricht seiner fundamentalen Ordnung.
Ja. Also wäre auch wieder ein Werkzeug für diese Art von Politik.
Ja. Das Problem ist schlichtweg, dass über den Verfassungsorganen letztlich die Oligarchie der Parteien herrscht. Mhm. Und das ist wirklich sozusagen Alarmstufe Rot. Mhm. Das ist dann mehr eine Oligarchie eben als eine Demokratie. Ja. Wenn sie dann noch Gefahr laufen, weil sie solche Dinge kritisieren, dass man dann sagt, man kommt jetzt mit neuen Verfassungsschutzstatbeständen und man darf darüber überhaupt nicht mehr. Also wenn es sozusagen in die Richtung geht, dass selbst ein Politologe sich langsam Sorgen macht, was darf ich überhaupt noch sagen, rein fachlich, dann hört der Spaß dann auf, nicht wahr? Ja.
Wie würden Sie denn den Einfluss von Angela Merkel, oder Sie hatten ja gesagt, auch der Merkelismus geht ja über ihre Person hinaus, das ist ja eine Methode, ein Stil.
Mhm.
Wie ist der Zugang der etablierten Parteien, die jetzt auch zur Bundestagswahl antreten? Wir zeichnen dieses Gespräch wenige Tage vor der Bundestagswahl auf. Ist das immer noch der Stil Merkelismus oder hat sich doch ein bisschen was gebessert?
Ich empfinde eine Besserung.
Mhm.
Ja. Also noch keineswegs eine Entwarnung, aber ich finde, es bessert sich. Ich stelle fest, dass selbst im öffentlich-rechtlichen Fernsehen inzwischen wieder offener gesprochen wird und sachlicher auch berichtet wird, zum Beispiel bei Straftaten von Ausländern. Nur als Beispiel. Ja. Ich denke, das haben wir zu verdanken dem Erstarken der AfD, dem Unmut im Volk allgemein, der natürlich dann doch irgendwann auch die Ohren der Politiker erreicht. Ich glaube zum Beispiel, die Massendemonstrationen, die die Impfpflicht verhindert haben, waren sehr wichtig. Aber letztlich ist natürlich im Moment am wirkmächtigsten tatsächlich der Wandel in den USA, der hier herüberschwappt. Wir hängen ja die ganze Nachkriegsgeschichte schon im Grunde am Rockzipfel der Amerikaner.
Mhm.
Und von dort kommt sozusagen in die oder auch in die andere Richtung wird der Trend halt vorgegeben.
Ja, Sie hatten ja vorher gesagt zu dem Stichwort asymmetrische Demobilisierung. Also Merkel hatte damals noch drauf gehofft, mehr linke Wähler zu gewinnen, also auf der rechten Seite zu verlieren. Jetzt kehrt sich ja das allmählich um. Also wird es dann so eine Art Merkelismus nach rechts geben oder dass man das Ganze wieder umkehrt von Seiten der CDU? Was denken Sie?
Das kann ich nicht prognostizieren, aber ich glaube, die Brandmauer ist ein sehr zweischneidiges Schwert, eben auch für die CDU. Ja, es ist nicht allein zulasten der AfD geht das, sondern es mauert die CDU ein in Koalitionsoptionen, die links-grün sind. Und das schadet natürlich der CDU sukzessive, weil schlichtweg, weil, wie Ronald Reagan so schön gesagt hat, left is wrong and right is right. Es ist einfach aus meiner festen Überzeugung her, sind diese links-grünen Politikansätze dazu verurteilt, an der Realität zu scheitern. Ja, das gilt in der Energiewende genauso wie in der Ausländerpolitik, in der äußeren Sicherheit. Und es ist in der Vergangenheit immer so gewesen, dass wenn links-grün die Sache verbockt hat, dann kamen irgendwann die Konservativen dran und konnten die Scherben wieder aufsammeln. Und die CDU kommt eben zunehmend, glaube ich, in die Gefahr, dass sie quasi in eine Art Geiselhaft sich selbst begibt, weil sie sich eben einschränkt auf links-grün und da viel mehr mitmacht, als die Basis der CDU das je wollte zum Beispiel und auch als die Prinzipien der CDU je waren. Und da einen großen Befreiungsschlag herauszutun und eben auch die Mehrheiten zu nutzen, wie sie sind, das ist halt heute noch nicht vorstellbar. Und deswegen glaube ich nicht, dass wir es umgekehrt erleben werden in naher Zukunft. Aber im Gegenteil, ich denke, was halt passieren wird, ist, dass die CDU halt versuchen muss, mit allen ihr zur Verfügung stehenden Möglichkeiten, die möglichen Koalitionsoptionen wirklich für ihre Zwecke zu nutzen und sich nicht mehr am Nasenring durch die Manege ziehen zu lassen. Und deswegen bewundere ich diesen Befreiungsschlag von März, den wir erlebt haben. Das war ja genau der Ausbruch daraus. Und deswegen bin ich auch wieder eingetreten heute, weil ich sage, das muss man unterstützen, dass die CDU jetzt natürlich nicht in der Lage ist, Koalitionen mit der AfD einzugehen, aber sich zumindest zu befreien von dieser Lufthoheit der links-grünen Seite, die ja viel kleiner ist. Das ist ja nirgendwo mehr die Mehrheit. Ja?
Gibt es nicht auch ein Szenario, wo SPD und Grüne in bestimmten Politikfeldern, jetzt beispielsweise der Migration, eher nach rechts rücken? Also ein bisschen aus meiner Sicht schimmert das durch. Robert Habeck hat sich da ja zumindest ein wenig in die Richtung geäußert. Auch auf dem Parteitag der Grünen wurde über die Attentate gesprochen. Also das scheint auch langsam so im linken Lager anzukommen, dass es da Probleme gibt. Es wird halt irgendwie gerechtfertigt, also, aber noch als letzter Punkt, unser Nachbarland Dänemark, da ist es ja so passiert, also da die Sozialdemokraten dann wirklich dieses Thema übernehmen. Also ist das ein Szenario auch für Deutschland?
Das wollte ich genau das anführen. Mhm. Also für die Sozialdemokratie sehe ich diesen Ausweg. weil sie diese Tradition eben auch hat, staatstragend zu sein, weil auch die Sozialdemokratie ihre Spielart des Konservatismus kennt, Stichwort Seeheimer Kreis, weil auch die Sozialdemokratie eben in der Vergangenheit, die ja in ihrem Fall weit auch vor die Bundesrepublik reicht, in der Lage war, Dinge zu tun im Interesse unseres Landes. Bei den Grünen kann ich mir das beim besten Willen nicht vorstellen. Die Grünen sind für mich der Inbegriff des deutschen Selbsthasses und eine sozusagen psychologisch komplett verkehre Weltanschauung, die da zum Ausbruch gekommen ist. Und ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Das ist im Grunde genommen sind da derart viele 180-Grad-Wenden oder wie die Außenministerin sagen würde, 360-Grad-Wenden wären da nötig, dass da jegliche Glaubwürdigkeit über Bord geht. Also allein wenn ich Hofreiter über Panzerhaubitzen reden höre, dann kriege ich kognitive Dissonanzen. Also das bei den Grünen sehe ich es nicht, für die SPD sehe ich den Ausweg. Und das ist übrigens auch, glaube ich, die Chance, die jetzt in einer Konstellation liegt, glaube ich, wie sie Friedrich Merz eben anstrebt, nämlich mit einer Pistorius-geführten SPD wieder Politik im Sinne dieses Landes zu machen.
Also einer konservativeren SPD, wie vielleicht nach dem Vorbild noch von Schröder oder
Schmidt.
Schmidt, genau.
Ja, ganz genau.
Ja, sehr interessant.
Und das ginge natürlich massiv zulasten der AfD,
ja,
die ja jetzt auch nicht ein Wählerpotenzial hat, wo 20% sozusagen jubelnd und begeistert AfD wählen. Das sind keine Stammwähler, sondern wenn das gelingt, dann hat Friedrich Merz Recht behalten und dann kann man die CDU auch wieder als Volkspartei etablieren und die SPD als Juniorpartner. Und die wird dann auch ihren Raum finden, wenn sie sich ein bisschen nach Dänemark orientiert. Glaube ich, das könnte klappen. Das wäre meine Hoffnung.
Das wäre jetzt auch meine Frage zum Abschluss gewesen. Die Wahlergebnisse liegen uns ja jetzt noch nicht vor, aber durchaus einige Umfragen, wo man zumindest schon mal ahnen kann, in welche Richtung das geht. Aber vielleicht mal eher grundsätzlich gefragt, wenn Sie jetzt Friedrich Merz wären, was wäre Ihre Option und was glauben Sie, würde Friedrich Merz jetzt machen als voraussichtlich der Politiker mit der stärksten, mit der größten Mehrheit hinter sich?
Also es hängt ein bisschen davon ab, wie fragmentiert ist der Bundestag. Also wie viele kleine Parteien kommen rein. Wenn der Bundestag nicht fragmentiert ist, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es reicht für Schwarz-Rot. Und das würde er machen sollen, glaube ich. Das macht er und das ist das absolut Vernünftige und Zielführende. Und das führt, glaube ich, zu dem Prozess, den ich beschrieben habe. Und dann sehe ich ziemlich erwartungsfroh in die Zukunft, dass es langsam wieder bergauf geht. Wenn der Bundestag fragmentiert ist oder aus welchen Gründen auch immer die Grünen ins Spiel kommen, dann in dem Moment wird es schwierig, glaube ich. In dem Moment wird es sehr, sehr schwierig, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die Problemlösungsfähigkeit dieser Konstellation ausreicht. Die Probleme würden uns nach wie vor über den Kopf wachsen, was die innere Sicherheit betrifft, aber alles andere auch, Energiepolitik und so weiter. Und dann wird es sehr, sehr schwierig. Und dann wird davon die AfD profitieren, insbesondere in den östlichen Bundesländern. Und dann kommen wir in Konstellationen, wo, glaube ich, auch die Versuchung dann sehr groß wird, wieder das Verbotsverfahren in Gang zu bringen, weil man sich anders nicht mehr helfen kann. Und dann werden wir sehen, was die Amerikaner dann dazu sagen. Also das wird alles sehr schwierig.
Vielleicht dazu noch, ist auch das dieses Verbieten und Zensieren, gehört das auch zu diesem Merkel-Prinzip?
Ja, ich fürchte, das ist sozusagen, das ist das preußische Element am Merkelismus, ja. Ja, wenn etwas nicht gar nicht mehr anders geht, dann wird es verboten.
Ja. Gut, das war jetzt kein so schönes Schlusswort, aber wir hoffen natürlich auf das Beste. Liebe Zuschauer, das war Dr. Martin Heipertz. Nochmal der Hinweis auf sein Buch, hier im Westend Verlag erschienen, Merkelismus. Schauen Sie es sich gern an. Wir haben in der Videobeschreibung natürlich einen Link zum Buch, wo Sie es sich bestellen können. Lieber Herr Dr. Heipertz, hat mir sehr viel Spaß gemacht,
das
Gespräch. Und ich würde sagen, gerne wieder hier auf unserem Kanal.
Sehr gerne. Vielen Dank.